Herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland. Mein Name ist Jenny Jacobite. Ich bin Fernsehautorin und lebe seit 3 Jahren mit meinem neuseeländischen Mann und unseren 3 Kindern auf der Südinsel in Neuseeland. Dieser Podcast ist für alle, die Neuseeland nicht nur sehen, sondern verstehen wollen. Heute nehme ich euch mit zu Neuseelands berühmtestem Touristen-Hotspot, der Milford Sound. Eigentlich ein Fjord, ein Ort, den fast jeder besucht. Rauf aufs Boot, Wasserfall anschauen, wieder zurück. Heute treffe ich Simone. Sie fährt diese Boote, bis zu 300 Menschen sind an Bord. Und weil der Milford Sound so isoliert ist, kann sie nicht einfach abends nach Hause fahren. Sie arbeitet 7 Tage am Stück dort draußen und wenn sie frei hat, dann braucht sie fast einen ganzen Tag, um nach Hause zu kommen. Viel Freude mit diesem Interview, aufgenommen mitten an der Westküste zwischen Sandflies und Zikaden. Viel Spaß! Wir sitzen am Fluss. Es ist eigentlich total verrückt, was wir hier machen, weil die Westküste ist bekannt für die Sandflies und ich habe weder Mückenspray noch Sonnencreme drauf. Mal gucken, wie ich nach diesem Interview aussehen werde, weil eigentlich musst du dich bei Sandflies zumindest immer bewegen, damit sie dich nicht stechen. Simone, kannst du dich einmal kurz vorstellen?
Hallo, ich bin die Simone. Ich komme aus Österreich und ich lebe in Neuseeland schon seit über 10 Jahren jetzt.
Wie stelle ich mir so dein Leben in Österreich vor?
Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Ortschaft in Kärnten, 1000 Zehlendorf. Sehr geborgene Kindheit in den Bergen mit Wandern und traditionellen Festchen, Trachten, herzhaftes Essen.
Welche Rolle hat Skifahren bei dir in der Kindheit gespielt?
Ich habe relativ früh entschieden, dass Skifahren eigentlich nicht für mich ist. Ich wollte lieber snowboarden, aber eventuell habe ich dann auch den Genuss und die Freude am Skifahren wieder gefunden, auch mit den Skitouren gehen und Freeriden, Freeskiing, Tiefschnee fahren. Und ja, habe dann auch zum Skilehrern angefangen und das hat mich dann eigentlich in alle Welt verschlagen, weil ich mir gedacht habe, ja, Skifahren, ja, es ist relativ einfach zum Reisen, gute Zeit zu haben, Geld zu verdienen, die Welt zu sehen und ja, hat für mich dann auch Sinn gemacht, weil der Vater eben eine Skischule gehabt hat. Also es war schon schön, dass man sagt, man geht für eine Saison einmal auf einen anderen Berg. Ja, allerdings in Österreich als Sommerjob habe ich dann auch sehr lange als Segel- und Windsurflehrerin gearbeitet. Das war so mein Leben zwischen Winter- und Sommersaison.
Welche Klischees über Skilehrer gibt es, die stimmen?
Da gibt es einen Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Skilehrer und einer Familienpizza? Eine Familienpizza kann die Familie ernähren. Man kann schon gut Kohle machen, auf alle Fälle, aber man muss in den richtigen Gegenden sein, um das nachher auch wirklich zu vervollständigen. Ich habe auch eine Zeit lang am Alpberg gearbeitet und das war cool. Du hast 6 Monate Saison und dann hast du genug Geld auf der Seite gehabt, dass du dann im Sommer reisen hast können. Das war schon auch lässig, muss man sagen, ja.
Und wie bist du nach Neuseeland gekommen?
Ich wollte eine Wintersaison machen und das ist jetzt über 10 Jahre her.
Du wolltest ja eigentlich nach Australien und dann bist du in Österreich. Kam es ja dazu, dass dich jemand für Neuseeland abgeworben hat?
Ja, das war wirklich nur durch Zufall. Ich habe in Österreich Auto gestoppt. Ich habe einen Transport von Salzburg nach Vorarlberg gebraucht. Ja, habe dann jemanden angequatscht und sagt er so, ja, ich fahre nach St. Anton, ich kann die dort schon hinbringen. Und sag ich so, ja, St. Anton ist super. Wir haben halt so beim Autofahren zu reden angefangen und er hat mich gefragt, was ich im Sommer geplant habe, dadurch, dass ich Skilehrerin bin. Und habe ihm nachher zugeben, dass ich schon einen Job in Australien gehabt habe, Zusage gehabt habe und er sagt so, was, Australien, wirklich? Ich arbeite schon seit 10 Jahren in Neuseeland und Neuseeland ist viel besser als in Australien. Die Leute sind besser, der Schnee ist besser. Ich habe da eine Nummer für dich, magst du mal anrufen, vielleicht hat er ja einen Job für dich. Und dann bin ich eben heimgekommen, habe mir gedacht, ja, sicher, das wird passieren, dass sie dort anrufen und die sagen, ja, du hast da Arbeit in Neuseeland. Aber ja, es hat sich dann auch wirklich so herauskristallisiert. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, soll ich anrufen, soll ich nicht anrufen? Und dann, so sie, 3 Wochen später rufe ich an. Und das war dann mein alter Skischulmanager, der Wolfi, der dort abgehoben hat. Und ja, das hat sich dann so herauskristallisiert, dass das Visa gleich alles organisiert war. Dann sind wir nach Neuseeland geflogen.
Kannst du dich erinnern, wie waren deine ersten Eindrücke in Neuseeland?
Dass du Berge so close, so nahe zum Meer hast. Wo wir mich angekommen sind, sind wir zuerst einmal zum Meer und surfen gegangen, was dann auch toll war. Und dann sind wir ins Skigebiet weitergefahren und dann hast du diese Nähe von einem schneebedeckten Berg und Surfen und das Meer, das ist schon einmal ein toller Kontrast. Was mir auch sehr gefallen hat in Neuseeland, ist die Weite. Wo ich dahergekommen bin vor 10 Jahren, da war es noch oft so, dass du zwischen 2 Ortschaften fährst, 2 Stunden, und diese 2 Stunden bist du außerhalb von Empfang. Wenn du irgendeinen Platten hast, dann musst du selber weiterhelfen oder eben auf Leute verlassen, die was vorbeikommen und eventuell jemanden zu dir hinschicken kann. Was mich dann auch dazu bringt, die Freundlichkeit von den Kiwis selber, weil die einfach wissen, dass man sich aufeinander verlassen muss oder verlassen können muss, und die sind alle sehr hilfsbereit und freundlich. Und ich glaube, eine von meinen ersten Pub-Besuche, das war um 2 am Nachmittag, und ich habe einen Tee bestellt und ich habe nicht einmal für einen Tee gezahlt, weil er gewusst hat, ich komme dort nur hin, dass ich einmal das Internet mit der Familie noch habe, Kontakt aufzunehmen und so eine Sachen. Und das war halt noch schon nett, weil daheim passiert ja das nicht, dass du in ein Kaffeehaus reingehst und einer sagt, ach, du hast jetzt einen Kaffee gehabt und du brauchst dafür nicht zahlen. Deswegen, also es waren schon auch sehr, sehr coole Erlebnisse, muss man sagen, was so passieren, was da daheim wahrscheinlich nicht passiert.
Falls jemand aus Österreich oder aus einem anderen Wintersportort in Europa zuhört und sagt, hey, ich würde sogar mal Skilehrer in Neuseeland sein, hast du einen Tipp?
Ja, ruf mich an.
Wir machen die Kontakte in die Shownotes, würde ich sagen. Vielleicht wirst du das noch bereuen, dass du das gesagt hast, Simone.
Ja, schauen wir mal, wir brauchen immer gute Skilehrer.
Und du bist aber jetzt nicht nur Skilehrerin, sondern du hast noch einen anderen Job in Neuseeland.
Ich habe vorher schon erwähnt, dass ich früher auf Booten gearbeitet habe, und dann, wo ich mich dafür entschieden habe, in Neuseeland zu bleiben, habe ich eine Arbeit gebraucht, und dann war das ein Job als Crew angeschrieben, und da war ein Recruitment-Event in Queenstown, und bin dort zu diesem Recruitment-Event hin, und dann war ich schon einmal extremst eingeschüchtert. Da waren, ja, ich glaube 200 Leute, die sich für 2 Crew-Positionen dort beworben haben. Und ja, das war schon einmal ein Wahn. Du bist in diesen Interviewraum eingegangen und die haben dort 200 Leute interviewt. Meine auch heutige Managerin noch hat mich damals interviewt und hat gesagt, ja, passt.
200 Leute, 2 Positionen. Was hat gepasst und was hast du besser gemacht als alle anderen?
Keine Ahnung.
Du sagst, da sind 2 Crewmitglieder gesucht worden. Was genau war der erste Job?
Der erste Job eigentlich war mehr ein Gastronomiejob, hätte ich jetzt einmal gesagt. Oder ich habe mich für einen Crewjob auf einer Übernachtungsfahrt beworben. 7 Tage arbeiten, 7 Tage frei. Die 7 Tage, die du arbeitest, warst du völlig am Boot, um ja nach den Passagieren oder den Passagieren einen schönen Tag zu bereiten. Und da war von Küchenarbeit über Kajaken, Motorboot fahren, Betten machen, Badezimmer putzen. Es war alles mit dabei. Viel Arbeit. Ich habe schon Booterfahrung gehabt und habe dann auch einen coolen Skipper kennengelernt.
Skipper ist der, der das Boot fährt.
Der Bootsführer, genau. Und der hat gesagt, ja, möchtest du halt nicht deinen Bootsführerschein machen. Der Hass, Toiletten zu putzen, hat mir dann durch dieses Ticket durchgeführt, hätte ich jetzt einmal gesagt. Und da hat mir ja die Firma relativ gut unterstützt. Ich habe dann auf einem kleinen Boot bald einmal angefangen.
Auf diesem Boot, der erste Job, wo du noch alles gemacht hast, waren das diese Boote, wo Menschen übernachtet haben? Also die meisten kommen nach Milford, machen die Bootstour, Foto vom Wasserfall, wieder zurück, stundenlang. So machen es viele. Und dann gibt's eben die teurere Version und du gehst auf ein Boot und bist über Nacht da. Was waren das so für Touristen, die da waren?
Quer durchs Beet, ja, internationales Publikum, von Europäer über Asiaten, über Amerikaner, Südamerikaner, war alles mit dabei. Was jeden verbindet, ist auch die Liebe zur Natur. Du reist in den tiefsten Nationalpark in Neuseeland, wirklich Fiordland National Park, Regenwald, 180 Tage Regen im Jahr im Schnitt, Wasserfälle, Delfine, Pinguine, es ist schon toll. Ein Pärchen an Passagieren, an die ich mich noch immer erinnern kann, wie das dort so ausschaut, du kommst aufs Boot, wir machen mal Safety Speech und dann kriegen alle die Schlüssel ausgehändigt. Und bei der Schlüsselausgabe schaue ich die so an und dann denke ich mir so, ich kenne die, ich hab die schon einmal gesehen. Langes Hin und Her hat sich dann herausgestellt, dass das die Schwester von einem alten Arbeitsgeber von der Segelschule von mir war. Die Gitti und ihre Partnerin und die haben so gesagt, was? Und du möchtest das Boot dann irgendwann einmal fahren? Und ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder 6, 7 Jahre her, aber ja, ich bin ziemlich nah, dass ich das Boot jetzt anfahre. Also falls die den Podcast dann erhören. Ich habe auch einmal ein bisschen lachen müssen über ein deutsches Brüderpaar. Die waren relativ lustig, weil die sind aufs Boot gekommen und die haben eine Tagesfahrt gemacht. Die haben ein Mensch, ärgere dich nicht Brett ausgepackt und haben dort zum Würfeln angefangen. Und dann sage ich so, was ist mit euch? Schaut einmal aus beim Fenster. Wir waren schon in Norwegen, es ist alles das Gleiche. Und die haben es wirklich nur gemacht, um das auch von der Bucketlist abzuhaken, um zu sagen, wir waren dort. Aber die haben sich das dort einmal angeschaut. Und das ist halt nachher schade. Aber ja, das ist halt das sind so die Unterschiede von den Gästen, die man nachher dort durchschleust.
Du fährst jetzt eines dieser Boote. Diese Ausbildung zum Skipper, zur Bootsführerin, wie ist das abgelaufen?
Es ist ein Training Record Book, das man ausfüllen muss, um zur Studie nachher auch zum Studium zugelassen zu werden. Das heißt, du brauchst jemanden mit Erfahrung, einen Skipper, der dich da so unter den Flügel nimmt und dir die Sachen erklärt, die Systeme erklärt. Wir machen es besser auf dem Weg, weil die andere Weise wird ein paar Probleme aufwerfen. Und sobald man durch dieses Selbststudium durch ist, was mich 9 Monate gekostet oder gebraucht hat, wird man dann zum Studium zugelassen. Und dann bin ich nach Nelson und habe dort diesen 6 Wochen Kurs gemacht und war dort auch ein bisschen eingeschüchtert als Frau. Wie viele Frauen oder how many ladies are you gonna meet on your course? Und wir waren dann tatsächlich 4 Frauen.
Von wie viel?
Ich glaube 15 oder 16 waren wir da. Also es war eigentlich schon ganz, ganz gut. Aber es hat dort in dem Kurs auch keinen Unterschied gemacht. Es war richtig toll, weil es einfach auch drauf kommt, was du im Kopf hast und nicht, wie du ausschaust. Und alle haben auf diesen selben Punkt hingearbeitet und Unterstützung zwischen allen. Also es war schon relativ cool. Und ja, dann hast du endlich den Schein zum Lernen.
Und dann, wie hast du die ersten Jobs bekommen?
Und der erste Job hat dann ein bisschen auf sich warten lassen, aber ja, war dann auch mit der gleichen Firma. Man muss auch sagen, es hat für mich einen großen Unterschied gemacht, durch das Studium zu gehen und dann auch zum Job wieder zurückzukommen, weil du viele Sachen auch in einem anderen Licht gesehen hast.
Was zum Beispiel?
Das Fahren vom Boot oder Safety Measures, Crowd Management. Viele Sachen, wo ich mir vorher so gedacht habe, ja, kein Problem, wo du nachher auch so ein bisschen so zum Hinterfragen anfängst, das könnte schon irgendwie auch problematisch werden. Und ich glaube, das ist auch das A und O vom Job, wirklich auch aufmerksam zu sein und vorauszudenken, was könnte ja ein Problem aufwerfen. Und dann, ja, den ersten Job habe ich dann auf einem kleinen Wassertaxi gekriegt und habe Wanderer von der Milford Track aufgeklappt. was auch eine Aufgabe in sich selbst ist, weil die Murphy Track ist eine der abgelegensten Wanderstrecken in Neuseeland. Du gehst über, es sind 3 Hütten, 3 Nächte und 4 Tage, wo du da wieder, wie gesagt, ohne Empfang im Backcountry unterwegs bist. Und die Strecke ist relativ gut erhalten, aber ja, wie gesagt, man muss es immer noch gehen. Und dadurch, dass es einer von den Great Walks ist, wird es, glaube ich, auch von vielen oft unterschätzt. Und es ist strikt mit der Nummer oder der Zahl an Wanderern, die auf die Strecke gehen und auch von der Strecke. Das heißt, wir waren nicht nur das Wassertaxi, wir haben die Search and Rescue Teams angerufen, wenn jemand nicht aufgetaucht ist. Und es hat auch ab und zu einmal so ausgespült, dass man die Polizei anrufen hat müssen und sagt so, wir vermissen einen Wanderer heute. Es hat sich dann auch alles immer gut herausgestellt, dass es nur ein Missverständnis war, aber das ist dann auch Teil von dem Job gewesen. Es war nicht nur das Fahren vom Boot, es war auch dieses People Management, was die größere Aufgabe war. Ja, was man dort am Ende von diesem Wanderweg nachher noch sieht, ist like Schuhe, wo die Sohlen sich abschälen. Wanderer, die kein Essen mehr haben. Wanderer, die 3 Tage im Regen gegangen sind und alles durchnässt ist. Die sind unterkühlt. Ich meine, es sind jetzt alles die Extreme. Das passiert, ja, 3, 4, 5 Mal in der Saison. Es ist jetzt nicht so krass, aber das sind so die Aufgaben, die man nachher auch sich entgegenstellt, wenn man in Neuseeland wandern geht. Vor allem, es wird immer auch unterstrichen, wie wichtig Locator Beacons sind. Dass man sagen kann, okay, ich habe einen Fehler gemacht, bitte holt's mir ab.
Gerade weil da eben kein Empfang ist, ne? Du kannst den Pieper kaufen, genau. Und du kannst dann im Notfall einfach einen Notruf absenden, dass du gefunden wirst.
Ja. Viele denken, Neuseeland ist relativ sicher zum Reisen und es ist auch richtig in vielen Aspekten. Aber was in Neuseeland oft übersehen wird, ist das Wetter. Vor allem auch an der Westküste in Fjordland. Es kann einmal eine Woche regnen. Und wenn es einmal eine Woche regnet und du im Regen gehen musst, dann kann das auch schon sehr an deinen Kräften zehren.
Kannst du mal beschreiben, wenn du 7 Tage im Milford Sound bist und dort arbeitest, was ist das für ein Boot, was du da fährst?
Ja, ich bin zurzeit auf mehreren Booten zugelassen. Das heißt, ich bin jede Woche auf einem anderen Boot. Die sind zwischen 12 bis 40 Metern. Und ja, je nachdem, ist es 12 Meter, hast du mit weniger Passagieren dich abzufinden. Oder wenn du ein 40 Meter Boot hast, dann musst du halt mit mehr Passagieren zurechtkommen.
Von bis, wie viel sind da so drauf auf einem Boot?
Ja, bis zu 300. Es ist dann auch alles sehr gut abgesichert. Umso mehr Passagiere du hast, umso mehr Crew hast du dann auch an. Um dieses Crowd-Management dann auch einfacher zu machen. Aber ja, es ist a lot of responsibility, viel Verantwortung, dort nachher nahe zur Steinwand hinzufahren und unter den Wasserfall hinzufahren und das auch alles sicher zu machen. Es sind ja ein Haufen andere Boote rundherum und das Wetter in Neuseeland ist relativ hart einzuschätzen, schwer einzuschätzen. Es ist eine große Challenge, dieser Job, hätte ich jetzt schon einmal gesagt, ja.
Und du hast gerade schon angesprochen, Crowdmanagement. Crowdmanagement heißt, da sind Menschenmassen davor oder suchen ihre Boote, warten auf ihre Boote, alle wollen gleichzeitig aufs Boot. Wer drängelt und schubst am meisten?
Schwer zu sagen. Ich glaube, dass es ein Unterschied in der Kultur ist. Asiatische Länder sind natürlich gewohnt, von Millionen Menschen in Städten, in den U-Bahnen, dass man da einfach einmal durchgeht und sich durchdrängelt. Das macht einen Unterschied, ob da jetzt eine Frau dort steht oder ein Hulk Hogan mit Schultern, die was so groß sind.
Also rein körperlich, ne? Dass die Leute von einem 2-Meter-Mann wahrscheinlich mehr Respekt haben, wenn er sagt, jetzt wird hier nicht gedrängelt.
Ja, genau. Aber ja, man kämpft sich so durch und Handzeichen, Körpersprache, solche Sachen machen schon einen großen Unterschied und man lernt auch wieder jedes Mal dazu.
Du fährst ja nicht nur das Boot, sondern du sagst, gibst den Leuten ja auch Informationen mit übers Mikrofon, oder?
Ab und zu, ja.
Das sind so die Facts, die man über Milford Sound wissen sollte.
Das ist der nördlichste von 14 Fjorden im Fjordland Nationalpark. Und man muss sich's wirklich einmal anschauen. Was ich auf alle Fälle an Milford Sound auch sehr toll finde, was ich genieße, ist, wie weit es eigentlich weg ist von allen. Und es ist ein bisschen schade, also mit diesem Massentourismus, viele nehmen das ja gar nicht so wahr. Die steigen in der Früh in Queenstown in einem Bus ein, sie sitzen dort 5 Stunden drin, dann kommen sie dort auf ein Boot und das ist wirklich eines der abgelegensten Touristenziele in Neuseeland. Und du kriegst kein Gefühl für wie groß die Berge sind, wie weit der Fjord ist, weil deine Augen einfach nichts haben, um diese Größe zu vergleichen. Es wird alles verkleinert in deiner Vorstellung und wie du das auch wahrnimmst. Aber das ist einer meiner liebsten Fakten von Milford Sound selber. Ja.
Und man ist auch so abgelenkt, ne? Es geht ja schon mal los, du parkst dann auf dem Parkplatz, der irgendwie weniger kostet als der direkt davor. Dann rennst du da los, über dir kreisen schon die Helikopter oder Privatjets, die irgendwen, ne? Du kannst ja auch einfach zurückfliegen nach Queenstown, ist ja super organisiert. Es ist so viel Ablenkung auf dem Weg vom Parkplatz dahin zu den Booten, ist schon mal irgendwie so ein Rennen, weil viele oft zu spät dran sind, die müssen ihr Boot kriegen. Das sieht alles so aus, wie du sagst, ne? Als wäre das hier so eine kleine Bootsfahrt über einen See mit ein paar Bergen, der auch irgendwie in Norwegen oder Österreich stehen könnte. Aber dass man wirklich mal so ein Gefühl für die Natur und diese Abgeschiedenheit kriegt, das ist auch durch diese Menschenmassen fast gar nicht möglich. Ne?
Ich finde, das ist wirklich schade, dass das von vielen einfach nicht so wahrgenommen wird.
Wenn Menschen jetzt nicht dieses Szenario erleben wollen, ich übernachte in Queenstown, fahr stundenlang im Bus, komme da übermüdet mit allen anderen zur Mittagshitze an, gehe auf ein Boot, schlaf vor Müdigkeit ein, mach dieses Foto vom Wasserfall und setz mich dann wieder stundenlang ins Auto und komm abends an und denk mir, na, eigentlich war es gar nicht so toll, dieser Milford Sound, schon viele Touristen. Wie kann ich das umgehen? Deine Tipps?
Ja, Shoulder Season ist auf alle Fälle besser. Was man da in Kauf nimmt, sind geschlossene Straßen. Das heißt, wenn man nicht unbedingt Zeitdruck hat, dann würde ich das empfehlen, im Winter zu machen. Im Winter kriegt man nicht die Daybreeze, wenn so katabatische Winde, die was einfach auch die Fahrt beeinflussen, was bis zu 30 Knoten sind, oft einmal 60 km/h Wind, die du einfach hast auf einem sonnigen Tag. Deswegen Winter, glaube ich, vom Wind her, von der Stille, vom Wasser her, und auch mit den schneebedeckten Bergen ist meine liebste Zeit. Aber wie gesagt, auf der Straße, das sind, glaube ich, 94 Lawinenpfade, die sie dort auch begutachten und auch immer sprengen und die Straßen sicher machen. Aber es kann eben sein, dass die Straßen für Lawinengefahr noch geschlossen sein. Also wenn man nicht in Zeitdruck ist, dann macht es nichts. Aber wenn man einen Flug erwischen muss, dann macht es natürlich schon was. Und ich persönlich bevorzuge auch die frühere Fahrt, so um 9, 10 Uhr. Die Möglichkeit, Delfine oder Pinguine zu sehen, sind in der Früh oft einmal besser als am Nachmittag.
Wer jetzt noch gar nicht da war, man kann da nicht schlafen.
Es gibt eine Unterkunft, die Milford Lodge. Die beherbergen auch Campervans, aber das ist die einzige Unterkunft in Milford Sound oder die Übernachtungsfahrten. Ansonsten muss man zum Cascade Campground, I think is the closest.
Was kostet die Milford Lodge?
Sie haben es jetzt vor 2 Jahren renoviert und restauriert und es ist toll. Die Küche ist toll. Wie gesagt, wenn du dort mit deinem Campervan bist, du musst dort nicht essen gehen und ein Steak um, was weiß ich, $50 essen. Wie gesagt, an oder zumal, wo der Tunnel noch nicht gebaut war, sind die Leute über die Milford Track nach Milford spaziert, um dort Urlaub zu machen im Milford Hotel in den frühen 50er Jahren. Und dann bist du ausgerastet, dann wieder 4 Tage zurück nach Tirana gegangen. Ja, es hat sich schon auch sehr verändert, dieser Tourismus. Und es ist schön, Leuten das auch zu zeigen. Ich finde, es wird einfach oft nicht so wahrgenommen, wie es eigentlich wertgeschätzt werden sollte.
Kannst du noch mal was zu diesem Tunnel sagen?
Die Strecke von Tirana nach Milford geht entlang vom Lake Tirana über die Tirana Downs, das sind so ein paar Hügel, into das Holyfordtal. Und vom Holyfordtal gibt es einen Tunnel auf die Fjordseite, into den Milford Sound. Und den Tunnel, ich glaube, den haben sie 20 Jahre bauen müssen. Sie haben schon einmal durchgebrochen, aber bis zu dem Datum, wo das erste Auto dann durchgefahren ist, hat es dann auch ein bisschen gebraucht. Und ja, scariest Tunnel ever. Von Europa kennt man einen Tunnel, wo man einfach auf der Autobahn dann auf 100 km/h dann durchfährt und die Wände sind ausgeputzt und wunderschön und die Beleuchtung ist toll. Und ja, der Tunnel nach Milford Sound ist wirklich nur ein Loch im Berg. Das Gestein ist scheint noch immer durch. Das Wasser, das durch die Decken durchsickert, wenn es regnet. Es geht abwärts durch diesen Tunnel und es ist schon auch eine Erfahrung. Aber ja, das ist der Holmer Tunnel.
Simone, ich habe eine Frage mitgebracht von Chris, meinem Mann, der ja auch im Milford Track als Guide gearbeitet hat und der damals an seinen Anfang 20ern war und das immer gerne davon redet, wie das eigentlich war, wenn alle Touristen weg sind und wenn man dann in diesem Village, in diesem Dorf lebt und da sind ja nur Menschen, herrliche Vögel heute im Podcast, also jeder Neuseeland-Liebhaber kommt heute voll auf seine Kosten hier. Er hat das dann so beschrieben, wie schön das ist, wenn dann so alle Arbeiter aus ganz verschiedenen Nationen und jeder ändert sich natürlich auch in jeder Saison, dass das einfach so eine ganz spezielle Atmosphäre ist. Man hat diese unfassbare abgelegene Natur für sich und ist mit so vielen Menschen aus anderen Ländern zusammen. Und Chris hat mir vor dem Interview gesagt, bitte frag Simone mal, was das jetzt für ein Gefühl ist in diesem Dorf, wie man da so zusammen ist. Und auch du bist ja 7 Tage kommst du nicht nach Hause, sondern übernachtest da. Wie ist das, wenn alle Boote weg sind?
Es ist relativ toll. Also, da gibt es ein paar Hauptkompanien, Hauptfirmen, die haben Unterkunft für ihre Arbeiter und jede Unterkunft ist in so ein kleines Dorf zusammengefasst. Unsere Firma stellt ungefähr 100 Mitarbeiter an zurzeit. Das heißt, wir sind 100 Leute dort am engsten Raum. Und ja, wie gesagt, da ist kein Shopping-Mall, wo man hingehen kann. Da ist kein Beisel, wo du da Bier trinken gehen kannst.
Da gibt's keine Kneipe?
Da gibt's keine Kneipe. But wir sind die Kneipe. Und da nimmst du halt dein Bier mit und dann gehst zum Nachbar.
Dieses Bier kauft man wo?
Ja, 2 Stunden oder 1,5 Stunden von Milford Sound weg. Aber ja,
was ist da der letzte Supermarkt?
Tirana. Fresh Choice.
Das ist ähnlich wie jetzt hier in dem Ort, in dem du lebst. Da ist der nächste große Supermarkt auch ziemlich weit weg. Also man muss sich schon vorher überlegen, was brauche ich wirklich die nächste Woche, ne? Weil irgendwann gehen dann Sachen auch mal aus. Was sind das so aktuell Menschen, aus welchen Nationen arbeiten da?
Wir haben in unserer Firma zurzeit Kanadier, Amerikaner, US of A, wir haben Kiwis, Singapuri, wir haben Vietnamesen, wir haben Chinesen, wir haben Deutsche, Italiener, Südamerikaner, wir haben sogar einen Schweden. Wie gesagt, es ist ein bunter Mix und vor allem es ist auch toll, mit diesem Konglomerat zusammenzuarbeiten, weil das sind nachher auch tatsächlich die Gäste, die da nachher auftauchen. Und von dem her, ja, ist schon toll.
Gibt es was, wo du sagst, weil ich zum Beispiel in einem Hostel in der Küche stehe, dann weiß ich manchmal, das sind Israelis, die sitzen 3 Stunden am Tisch und die kochen und die reden und die lachen. Und das ist eher wahrscheinlich die Nation, die machen es immer so. Oder die Argentinier, die haben immer ihren Mate-Tee dabei. Gibt es irgendwie so kleine Sachen, wo du sagst, das ist typisch für die Nation?
Ja, natürlich. Und du triffst den Hammer auf den Kopf da, weil Mate sehr gefragt, Matcha ist auch irgendwie so ein bisschen ein Hype, den man bei uns im Dorf.
Der Matcha ist im Milford Sound angekommen? Wirklich?
Ja, ja. Wir haben so ein kleines Secret Center Wichtelspiel gehabt dieses Jahr und Matcha-Tee ist auch weitergeschenkt worden. Von dem her, ja, ist auch in Milford Sound angekommen. Es sind da kulturelle Unterschiede, aber es ist auch schön, wenn man sich dafür interessiert, was machen andere Länder anders. Und vor allem auch, ich koche gern.
Du kochst sehr gut und sehr gut. Ich kann nämlich schon mal verraten, dass ich gestern hier einen österreichischen Gulasch gegessen habe, mitten an der Westküste, und der war vorzüglich.
Danke. Aber ja, wie gesagt, mit diesen verschiedenen Nationen danach holt man sich Kochtipps. Wie macht man ein gutes Dressing für einen Salat oder so eine Sache?
Ich finde es auch immer spannend, was spielen die so für Kartenspiele? Wer trinkt am meisten?
Ich glaube, die Kiwis trinken am meisten. Die mögen sein Bier, genauso wie die Österreicher.
Jetzt, weil ich ja die Frage von Chris mitgebracht habe, und Chris war ja damals Anfang 20. Du bist jetzt 40. Ist das ein Unterschied, dass man sagt, mit manchen Sachen, das weiß ich von den Crewmitgliedern, die jetzt vielleicht Anfang 20 sind, ist es auch gar nicht mehr so leicht, da dieses besondere Feeling zu bekommen, weil für mich ist es einfach ein Job und ich möchte auch nach 7 Tagen wieder nach Hause.
Was der Unterschied von anno dazumal zu heute ist, mit dem Unterschied, also mit der Zusammengehörigkeit, wo ich in Milford zum Arbeiten angefangen habe, und das ist jetzt 8, 9 Jahre her, haben wir noch keinen Empfang gehabt. Milford Sound, 7 Tage arbeiten, war 7 Tage ohne Empfang. Du hast ins Büro gehen können und deine E-Mails checken oder dein Facebook checken, wenn du wolltest, aber da waren, glaube ich, 20 Minuten Minimum pro Person, Maximum pro Person. Da muss man halt dann auch sich ja ein bisschen beschäftigen können. Wenn du 7 Tage lang dort auf deiner Schicht die mit deinem Gegenüber beschäftigen musst, ist der Zusammenhalt besser, als wenn man einfach jedes
Sag
Mal...
Sag mir jetzt nicht, jeder schaut jetzt schon auch im Milford Sound auf sein Handy.
Ja doch. Und das Online-Gaming und alle anderen Sachen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied, wie sich es halt jetzt danach verändert hat. Aber auch um zu sagen, es ist relativ cool, dass wir den Empfang jetzt in Milford haben und dass man 4G-Internet hat und so eine Sachen. Aber wäre es nicht so, hätte ich auch den Blair nicht kennengelernt. Von dem her hat sich das für mich alles relativ gut ausgespielt.
Was hat das 4G-Internet mit deiner Beziehung zu tun?
Der Blair ist ein Pilot in Haast, und vor vier, fünf Jahren hat ein West Coaster sich zur Aufgabe gemacht, abgelegene Gegenden von Neuseeland ans Netz anzuschließen und dieses Fiber Cable eben an Straßen einzufädeln und keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Es war eine große Baustelle. Auf alle Fälle, der hat einmal in der Woche dort nach mir verzahnt müssen, um die Bauten zu begutachten und ja, einmal am Bau seine Präsenz zu zeigen. Und ja, der Blair hat ihn dorthin geflogen und ja, dann haben wir uns kennengelernt.
Also ohne Internet wäre das nicht passiert.
Ja, genau. Also wir haben uns halt im Internet kennengelernt, aber ja.
Beim Internetbau.
Beim Internetbau, ja, genau.
Obwohl es natürlich trotzdem irgendwie, wenn du das jetzt so erzählst, es ist, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass in diesem Dorf, was ich immer so romantisiert habe, und dann sind da die Boote weg und alle sind sich und der Natur überlassen für Tage, und dass selbst da jetzt jeder eigentlich nur durch Instagram scrollt, ist auch ein bisschen traurig.
Ja, und es ist nicht jeder so. Ich glaube, dass man mehr oder weniger gezwungen war, auch diese Leute kennenzulernen, mit denen man dort eben ist. Es ist ein ganz anderer Level, denke ich mal, als wie wenn du mit jemandem arbeiten gehst und dann immer noch heimgehst und du diese Möglichkeit hast, mit Freunden und Familie zu reden oder einfach einmal einen Doomscroll zu machen. Ich glaube, dass das schon sehr an den Zusammenhalt ein bisschen gerüttelt hat. Was natürlich schade ist, aber ich sage auch nicht, dass keine guten Freundschaften aus Milford Sound mehr entstehen können. Aber ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht heutzutage.
Wie ist es in diesem Dorf mit der Hierarchie? Also du bist ja der Boss, wenn du das Schiff fährst.
Arbeit ist Arbeit und frei ist frei, muss man wirklich so sagen. Also ich für mich selber habe ich das noch nicht so empfunden, aber ich glaube, für viele ist das auch oft einmal so ein bisschen verschwommen, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, zusammenlebst, der dein Boss ist und der dein Vorgestellter ist. Und dann kommst du zur Arbeit und die sagen dir, was du zu tun hast und du magst aber eigentlich die Arbeit nicht machen, ist es viel einfacher zu sagen, mag ich jetzt aber nicht tun. Ja. Und dann glaube ich, dass das einfach so ein bisschen blöd Lines sind und dass das relativ tricky zum Navigieren ist für manche. Man muss sich einfach am Ende vom Tag wieder zusammenreden und das Ego zur Seite schieben und sagen, gut, das ist Arbeit und das ist frei. Und wir können da frei sein, aber da machst du, was ich sage.
Kannst du mir noch sagen, wie lebst du da? Wie sehen da die Unterkünfte aus?
Ich lebe in einem Compound, I guess. Das sind 4 Units, 4 Units mit Schlafzimmer und Badezimmer. Und dann, die sind mit einer großen Gemeinschaftsküche oder Gemeinschaftsraum verbunden. Das heißt, ich lebe da mit 3 anderen Skipper. Das ist eigentlich relativ lässig. Du kommst am Abend im Wohnzimmer zusammen und hast ein Bier und oh, das ist mir heute passiert. Oh, du wirst aber nicht verstehen, was mir heute passiert ist. Deswegen, das ist auch relativ cool, da diesen Austausch zu haben. Wir haben Blick auf Matterpeak, was natürlich auch relativ cool ist. Most iconic mountain of New Zealand.
Ihr stoppt ja auch immer vor diesem Wasserfall, wo Leute das Foto machen. Und ich weiß zumindest von einer, die da auch einen Heiratsantrag bekommen oder so. Passiert sowas öfter?
Ja, passiert. Und es ist natürlich schön zu sehen, aber es ist irgendwann so, oh, das ist jetzt der 20., der da unter dem Wasserfall einen Antrag gekriegt hat. Oder die 20. Es ist natürlich schön zu sehen, aber ja, natürlich. Und ich glaube, das unterstreicht auch wieder nur, wie schön dieser Ort eigentlich ist und die Wasserfälle, wie imposant und großartig und kraftvoll. Es ist schon ein cooler Ort zum Arbeiten, denke ich mal schon. Ja.
Verdienen Frauen dasselbe wie Männer?
Ja, es sind natürlich Männer, die mehr verdienen, weil die ja schon mit der Firma sind für 20 Jahre. Ich glaube, dass das relativ schwer zum Einschätzen ist, aber der Einsteigungsgehalt ist der gleiche, ja.
Verdient man gut als Skipper?
Ja, es kann aber auch viel schief gehen als Skipper. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Touchwood, jemand vom Bord.
Das ist in Österreich auch so, dann Neuseeland, Touchwood, wir klopfen mal auf Plastik hier.
Wenn etwas schief gehen würde, ist der Skipper, der dort on the frontline ist, eben vorn heraussteht, wenn jemand vom Boot fällt und ertrinken würde, du würdest dort vor Gericht stehen und
also persönlich dafür haften?
Ja. Und natürlich ist da die Firma dahinter und jeder hat das Wohlwollen und da ist eine Union, die hinter dir steht. Aber ja, im Endeffekt, wenn da ein gröberer Unfall ist, dann schaut es schon relativ finster aus für dich oder kann.
Was ist das Schlimmste, was dir passiert ist?
Ich habe einmal auf einem Boot gearbeitet, wo wir als Teil vom Crew von der Fahrt uns auf einer Mooring angehängt haben. Die Mooring ist erneuert worden.
Was ist eine Mooring?
Das ist ein verankerter Punkt am Meeresboden mit einer Kette und einer großen Boje. Das heißt, mit dem Anker, man muss den Anker nicht über Bord werfen, um dort stehen zu bleiben. Man nimmt einfach eine Leine, die man nachher dort am Boot befestigt. Und dann ist man so wie geankert. Auf alle Fälle habe ich, also Teil vom Cruise war, dort sich anzuleinen, die Generatoren runterzufahren und Sound of Silence zu erfahren. Also man hat wirklich nur die Natur, wie man bei uns jetzt im Hintergrund das so hört, dass man das auch ohne den Bootgeräusch im Hintergrund nachher hören kann. Was wir nicht gewusst haben, was der erste Tag von der Schicht, dass sie diese Leinen ausgetauscht haben und dass das ein anderes Setup war, haben die Leine dann um den Propeller am Boot gehabt und haben 29 Gäste am Boot gehabt und wir haben aber nicht mehr wegfahren können. Die Leine war verfangen. Und,
also ein längerer Sound of Silence.
Die Leine war verfangen und wir haben dort geparkt. You can't park there. Da hat man dann auch wieder den Rückhalt von der Firma. Ich habe dort nachher einmal angerufen und gesagt, hey Leute, wir haben ein Problem. Wir müssen die Leute bergen oder evakuieren und auf ein anderes Boot bringen. Und meine Managerin, die war ja relativ lustig am Anfang. Sie hat so gesagt, ja, Spaß beiseite, was fällt? Und so ich so, this is not a drill. Bitte jemanden abholen kommen. War ein bisschen eine tricky situation, war nachher auch unangenehm, um vor dieser Gruppe dann aufzutreten und zu sagen, tut mir leid, wir bleiben da ein bisschen länger, ihr werdet von einem anderen Boot abgeholt. Und so wie du vorher auch beschrieben hast, da ist Zeitdruck, viele müssen einen Bus kriegen, viele haben dort für Parkgebühren gezahlt und die laufen ab. Und auf einmal, oh, wir müssen aufs Flugzeug. Und es war nachher auch relativ interessant, das zu handeln und zu übersehen.
Auch wie unterschiedlich Leute reagieren, ne?
Ja, und da war ein Pärchen auf Honeymoon, die haben gesagt, oh, no better place to be. Und dann waren andere, wo die sind nachher nachgekommen und haben gesagt, wer ist schuld? Ich habe halt auch aufstehen müssen und sagen, das war ich. Ich bin der Boss und deswegen war mein Fehler. Und es war relativ nett, wie dieser Herr dann auch reagiert hat. Er hat mir die Hand geschüttelt und hat gesagt, ja, sehr gut. Und war wahrscheinlich auch überrascht. Aber ja, wie gesagt, wir haben die Situation auch relativ gut unter Kontrolle gehabt. Es waren zwei Bootfahrten, die die Leute nachher abgeholt haben. Und jeder war happy. Ich bin dann noch mit einer Mitarbeiterin zurückgeblieben, bis die Kavallerie gekommen ist. Wir haben Taucher gekriegt. Die haben die Leine dann vom Propeller losgeschnitten. Das war relativ witzig. Der Taucher hat nachher noch so gesagt, oh ja, es war 4 am Nachmittag, ich bin gerade vom Arbeiten heimgekommen und ich war gerade joggen. So ist er, ja. Hat sich ein bisschen herauskristallisiert, ein bisschen ein längerer Lauf zu sein. Aber ja, wie gesagt, die haben auch gesagt, oh, wir kriegen jede Woche einen Anruf für die. Aber es war halt da schade, dass 29 Personen evakuiert haben werden müssen. Und ja, haben an diesem Abend dann auch noch Sea Trials gemacht, haben geschaut, dass alles in Ordnung war, dass kein Wasser ins Boot eintritt oder der Propeller verbogen ist oder Vibrationen aufgenommen worden ist. Und ja, haben dann um 11 Uhr abends, 23 Uhr, wieder angedockt und sind schlafen gegangen, um für den nächsten Tag dann wieder fertig zu werden.
Kannst du mir sagen, was sind die schlimmsten Sachen, die im Milford Sound schon an Unfällen passiert sind?
Ja, es passieren Sachen jeden Tag. Es war jetzt gerade in den Nachrichten und es war aber kein Touristenboot. Das war ein Recreational Fishing Boat. 8 Meter kleines Motorboot, aber die sind rausgefahren zum Fischen. Der Motor ist nicht mehr angesprungen und die sind nachher schon Richtung Australien gedriftet. Und haben nur die neuen iPhones mit dem SOS-Signal, haben nur dieses iPhone mit SOS-Signal gehabt. Das Signal ist in Norwegen aufgenommen worden. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber Rescue Organizations in Norwegen haben dann Neuseeland benachrichtigt, ha, da ist ein Boot, das braucht eure Hilfe. Gell, wenn etwas am Wasser passiert, geht's ja downhill pretty fast.
Und jetzt würde ich gerne noch mal einmal zu deinem Wohnort kommen, denn der ist mindestens genauso speziell wie dein Arbeitsplatz. Nach 7 Tagen fährst du nach Hause. Wie lange fährst du?
Kommt auf den Verkehr drauf an, aber ja, so um die 6 Stunden.
Beschreib mal, wie du hier wohnst.
Wir haben einen kleinen Bach. Da unten ist das Meer.
Wir haben nicht nur einen kleinen Bach, wir haben auch noch das Meer vor der Tür.
Da unten ist das Meer. Das Haus ist in der Richtung. Und es ist so ziemlich alles, was wir da so haben. Viele mögen es nicht so, abgelegen zu leben, aber ich finde es toll, mit dem Radl zum Strand fahren zu können, mit einer Angel am Rücken und dort ein Abendessen fangen zu gehen. Oder wenn es heiß wird, bei uns am Skatepark einfach einmal da ins Schwimmloch da hinten einer zum Hupfen.
Um das Skatepark nochmal zu erklären, nein, es ist kein öffentlicher Skatepark. Ihr könnt hier nicht an der Westküste einfach skaten. Aber Blair, der hier lebt...
Kommt's vorbei zum Skaten.
Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der das gemacht hat. Blair hat sich um sein Haus, weiß nicht wie Mengen an Beton, der hat sich einen Skatepark rund ums Haus gebaut. Und jetzt auch noch einen Golfplatz rund um den Skatepark.
Man wird erfinderisch, wie man sich den Tag so vertreiben kann. Und zwischen Skating, Golf und Fischen dreht sich unser kleine Welt, wenn ich zu Hause bin. Ja.
Wie ist das? Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal hier war, vor 13 Jahren, glaube ich, war das, da gab es noch kein Internet. Da wurde dann, wenn es gedämmert hat, wurde ein Generator angemacht und dann hatte man so ein paar Stunden Internet. Wie ist das heute?
Mittlerweile gibt es ein paar Solarzellen am Dach. Das heißt, wenn es sonnig ist und da Batterien, damit Energie gespeichert werden kann. Das heißt, wir haben Internet 24/7. aber wir sind off-grid. Wir sind nicht ans Netz angeschlossen. Der Generator muss immer noch gestartet werden. Im Sommer nicht so schlimm. Vielleicht einmal auf einen regnerischen Tag. Aber im Winter müssen wir Energie über den Generator oder Aggregat eigentlich, muss man sagen, über das Aggregat zuspeisen.
Wie weit ist der nächste größere Ort weg, in dem es auch mehrere Supermärkte gibt?
Ja, das muss man sagen.
Also Haast ist jetzt nicht der nächste Ort.
Haast hat einen kleinen Shop, aber zum Einkaufen wäre es dann Wanaka, das sind ungefähr 2 Stunden.
Und auch da ist die Straße ja nicht immer so, dass man jederzeit da langfahren kann, oder?
Ja, es ist der Haastpass. Wenn es dann ab und zu einmal regnet, dieses Jahr im Frühjahr haben wir ein paar Erdrutsche gehabt, die Straßen dann auch verlegt haben. Wir haben auch unsere Straße vor 2 Jahren ausgeschwemmt gehabt, wo wir dann 2 Wochen isoliert waren. Das hat sich dann auch sehr gut mit der Ankunft meiner Eltern vertragen. Community, gell? Muss man sagen. Also wenn jemand nach Wanaka fährt und du wirklich irgendetwas brauchst, man findet schon jemanden, der was für dich aufklappen kann oder abholen kann. Mit die Leute reden.
Beschreib mal die Community. Der nächste Nachbar, den sehe ich jetzt nicht. Wie ist Community? Wie sieht man sich?
Bei uns da ist es wirklich so, wie ihr es gestern auch gemacht habt. Dadurch, dass viele Leute zwischen Paringa oder Fox auf und niederfahren, die Westküste, wir sind ein guter Halfway-Point, wo viele dann einfach sagen, ich schaue einfach vorbei. Aber was auch ein sehr tolles Werkzeug ist das Telefon. Einfach sagen, hey, mir geht's nicht gut oder hey, ich brauche das. Man ist überrascht oft, wer dann auch zur Hilfe kommt, muss man sagen. Deswegen, das ist cool.
Wie ist das im Winter und im Sommer, die Unterschiede?
Ja, Winter natürlich. Die Tage sind schon relativ kurz, aber im Winter ist mehr das Telefon, das nachher zum Einsatz kommt. Aber
gibt's hier eine Schule?
In Haast, ja. Ich glaube, die Haast-Schule hat, 19 Kinder zurzeit. Und da ist eine Lehrerin, die unterrichtet 4 Klassen. Big job. Ja. Yeah.
Kannst du die Westküstenmenschen so ein bisschen beschreiben?
Ja, die Westküster sind schon eigen, gell? Aber ich habe es vorher schon einmal angesprochen, man ist oft überrascht, wo die Hilfe dann herkommt. Zuvor habe ich einmal erwähnt, dass die Zufahrtsstraßen da ausgeschwemmt war und dann am Anfang hat die Gemeinde eigentlich die Hand gehoben und gesagt, wir regeln das mit dem Straßenbau, überhaupt kein Problem. Und dann hat sich das aber herauskristallisiert, dass das für die Gemeinde nicht so einfach ist. Und die haben einen Kostenvoranschlag gemacht, der astronomisch war und dann im Endeffekt sind ein paar Coaster zusammengekommen. Und dann haben die 200 Meter Straßen durch den Regenwald organisiert, innerhalb von 3 Tagen. Man muss auch sagen, dass man Hilfe braucht, wenn man immer nur für sich bleibt und nicht über seine Probleme redet. wird man auch keine Unterstützung kriegen. Ja.
Und hier gerade an der Westküste ist das natürlich auch so grundgegeben. Also die ersten Einwanderer, die ja kamen und in England vielleicht ein Stück Land irgendwie erworben haben, ne, die dann hier ankamen und sich dachten, wuh, das ist mein Stück Land, da muss ich jetzt aber wirklich nur brachial irgendwie mir auch mein Land erkämpfen, ne?
Ja, die Natur nimmt das Land auch sehr schnell wieder zurück, muss man sagen. Es ist wahr, wie du das auch beschreibst. Letztes Jahr, glaube ich, war das 150 Jahre Jackson's Bay Jubiläum. Und eine gebürtige Jackson's Bay Bewohnerin, die hat Artefakte zusammengeholt, die was man dort im Keller und im Dachboden gefunden hat. Und da war natürlich auch ein Haufen Bootmaterial dabei und auch Logbücher und Passagierbücher. Da sind Schiffe von Hamburg gekommen und ja, deutsche Namen dort in Altdeutsch noch geschrieben und die sind alle nach Neuseeland gekommen auf der Suche nach einer besseren Welt. Die haben dort das Blaue vom Himmel versprochen gekriegt. Ihr fahrt da für 3 Monate auf einem ungemütlichen Boot mit der ganzen Familie. Niemand weiß, ob die eigentlich an Skorbut gestorben sind am Weg. Und dann kommen die da an. Da ist Wald, da sind Sandfliegen, da sind Moskitos. Das müssen extreme Verhältnisse gewesen sein, die sich da früher, wo die sich dann hineingestürzt haben. Und ich glaube, das ist auch heutzutage noch immer so, die West Coaster. Auf einen schönen Tag möchte es nirgendwo anders sein, aber wenn es regnet, dann sind alle daheim und machen halt andere Sachen. Aber und Jackson's Bay heutzutage ja eine der kleinsten Communities in Neuseeland noch immer, weil es einfach so extrem ist, dort zu leben. Ich glaube, man liebt es oder man hasst es. Ich bin aufgewachsen in einer sehr abgelegenen kleinen Ortschaftel und damals habe ich es irgendwie nicht so wertschätzen können. Heutzutage, wenn ich dort zurückgehe, die Mama hat mir auf dem Berg, hat sie mich aufgezahlt und gesagt, es ist eigentlich relativ schön, dass man das auch sagen kann. Und ich glaube, auch wenn es ab und zu für Kinder zurzeit schwierig ist, ich glaube, dass die das später dann im Leben auch sehr schätzen und andere Vorteile darüber genießen werden in der Zukunft. Auch mit diesem Überleben und Handyman. Wenn etwas kaputt ist, man muss es reparieren, dass es auch wieder funktioniert, wenn du es verwenden möchtest. Und ich glaube, das ist schon auch eine gute Einstellung heutzutage, wo einfach eine Wegwerfgesellschaft mehr oder weniger ist.
Da muss ich gerade, weil du sagst, man muss sich dann einfach selber helfen, da muss ich an unser Sushi gestern Abend denken. Es gab Sushi und Sashimi. Und das kam natürlich nicht mit einem Sushi-Service. Könnte man? Gibt's hier ein Uber-Delivery?
No.
Was hast du uns gestern für ein Sashimi gemacht?
Blair und ich waren gestern fischen und der hat einen Butterfisch mit der Harpune geschossen und den haben wir dann filetiert und mit Sojasauce und Wasabi fein aufgeschnitten und roh gegessen.
Ich habe mal eine letzte Frage, die ich immer allen Interviewgästen stelle. Jetzt muss ich das natürlich bei dir ummünzen, weil du aus Österreich kommst. Wenn dich jemand aus Österreich besucht, welche eine Sache packt er für dich in den Koffer?
Mannerschnitten sind sehr gut. Ein Speck war fein. Ein guter Käse war fein, ein gutes Bauernbrot. Aber im Koffer mitzunehmen, das Einfachste ist Mannerschnitten.
Ich danke dir, dass du gesagt hast, ja, da mache ich mit. Und dass du dich heute Morgen mit mir hier in die Sonne zwischen die Sandflies setzt. Vielen Dank dafür, dass du da warst.
Ja, danke fürs Interview. War cool.
Ja, das war mein Gespräch mit Simone, Kapitänin im Milford Sound. Österreich hat übrigens keinen Zugang zum Meer. Umso faszinierender, dass Simone jetzt immer Wasser um sich herum hat. Wenn ihr auf ihrem Boot seid, grüßt sie ganz lieb von uns. Gerade ist sehr viel los. Ich habe gerade gestern mit ihr gesprochen, denn das chinesische Neujahr hat am 17. Februar begonnen und somit das Jahr des Pferdes. Und deshalb sind gerade sehr viele chinesische Reisende in Neuseeland. Ja, wie am Anfang des Interviews angekündigt, ich hatte die Sonnencreme vergessen und wirklich ein schlimmen Sonnenbrand. Und um Sonne geht's auch in der nächsten Episode, denn wir springen vom Fjord in eine Studentenvilla mitten in Daniden. Der große Trendreport 2026. Ich spreche mit einer 19-jährigen Jurastudentin und wir reden darüber, wie diese Generation gerade aussieht und warum. Eines sei schon mal verraten, es ist wieder Trend, sich in die Sonne zu legen und zu bräunen. Wir sprechen außerdem darüber, warum Lippen voller, Augenbrauen schmaler und Jeans wieder weiter werden. Es geht um Körperbilder, um Social Media und ihr dürft mit mir Mäuschen spielen in einer Studenten-WG in Neuseeland. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar im Podcast-Player eurer Wahl. Folgt unserem Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Einfach die kleine Glocke drücken, das ist kostenlos und ihr bekommt dann einfach eine Nachricht, sobald es hier eine neue Episode gibt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit uns in Neuseeland wart. Liebe Grüße, Kakite.